Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Expertinnen und Experten aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Expertinnen und Experten. Und heute zu Gast Caro Gaber von Caesar Ventures und Olaf Jacobi von Capnemic und die haben zwei tolle Themen mitgebracht. Wir haben zum Schluss resümiert, haben gesagt, es waren zwei tolle Entdeckungen. Und zwar zum einen hat Olaf sich förmlich, das merkt man auch gleich, in eine Technologie verliebt und einen ganzen Markt, glaube ich, den er speziell für diese Aufnahme durchleuchtet hat. Und glaube ich, nicht zuletzt mal drüber sprechen wird. Und zum anderen haben wir ein Unternehmen entdeckt, einen echten Hidden Champion, würde ich sagen. Da gab es nämlich eine Übernahme an ein Unternehmen, das wir alle nicht auf dem Schirm hatten und gerade richtig gestaunt haben, wie groß das Unternehmen ist. Ein deutsches Unternehmen, von dem ihr wahrscheinlich auch noch nichts gehört habt. Also von daher, es lohnt sich dran zu bleiben, wird ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Caro Gaber von Caesar Ventures und Olaf Jacobi von Capnemic. Viel Spaß.
Heute zu Gast Olaf Jacobi, Managing Partner bei Capnemic. Wir sind vier Partner, insgesamt 16 Kolleginnen in Köln, Berlin und München. Und wir sind ein Frühphaseninvestor und investieren hauptsächlich im Dachbereich, also Deutschland, Österreich und die Schweiz, in den Phasen Pre-Seed, Seed und Series A mit den Schwerpunkten B2B-Tech, auch gern Deep-Tech. Und ab und zu machen wir auch ein B2C-Investment. Die Tickets, die wir investieren, sind so zwischen 500.000 bis zu 6 Millionen initial plus entsprechende Reserven für weitere Finanzierungsrunden. Wir investieren derzeit aus unserer dritten Fondsgeneration. Das ist ein 190-Millionen-Euro-Fonds. Die vergangenen namhaften Exits sind LinaX und Adjust. Spannende Investments haben wir natürlich sehr viel gemacht, aber um ein paar Highlights zu nennen, eine Parcel Lab, eine Circular, eine User Lane oder auch eine Dexery runden, glaube ich, unser Portfolio ganz gut ab.
Und? Mein Name ist Caro Gaber, ich bin Mitgründerin und General Partner von Caesar. Caesar hat im Mai letzten Jahres gestartet. Wir sind ein Super Angel Fund und investieren am allerliebsten in der Pre-Seed-Phase in Technologieunternehmen im Dachraum. Die Sektoren, auf die wir uns fokussieren, sind Deep Tech AI, Digital Health, Climate Tech und Fintech. Investieren gerne Tickets so zwischen 200 und 800.000 und reservieren 2/3 des Fonds für die Folgeinvestments in unsere Superstars. Unsere ersten Vorzeigeinvestments sind zum Beispiel Wamo, Rocket Tutor oder Lilian Care.
Investments und Exits.
Caro, Olaf, hallo.
Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Cool. Schön, dass wir wieder sprechen. Caro, wir beide haben uns ja gerade erst gesehen. Ne? Vielleicht an der Stelle liebe Grüße an Marc Müller für die Einladung. Wir haben ja einen ganzen Abend nebeneinander sitzen dürfen. War super nett. Ne?
War ein ganz toller Ball.
Berliner Wirtschaftsball
hier. Was für ein Ball war das?
VBKI, ne? Was ist das Verein der Berliner Kaufleute und Industriellen, ist, glaube ich, die Abkürzung. Und da ist Marc, ich glaube, im Vorstand, ich weiß gar nicht ganz genau, war so generös, einen Startup-Tisch einzurichten. War toll. Hat Spaß gemacht. Waren noch ein paar andere Bande-Leute aus der Szene da. Aber unter anderem halt Caro und ich, wir haben uns eben relativ lange ausgetauscht. Ja.
Stark, was nicht genau. Alles gibt in Berlin.
Ja, was nicht alles gibt. Ne? Und trotzdem, Olaf, du bist auch gerade in Berlin. Vielleicht ihr beiden mal ganz kurz, wie geht's denn der Szene in Berlin? Wie geht's denn, wenn man so die Ohren an die Schienen hält? Was sagt die Szene?
Na, ich würde sagen, momentan ist es extrem busy. Also war eine ruhige Phase so bis sag mal Mitte Januar und jetzt sehen wir, Olaf und ich haben heute Morgen kurz gequatscht, also jetzt nimmt der Dealflow gerade wieder richtig zu und haben ja auch ein paar echt spannende Finanzierungsrunden stattgefunden bereits in den letzten Wochen. Man merkt, also die Stimmung ist eine deutlich bessere, als sie 23 war. Und es gibt tolle Teams und tolle Themen. Man spürt sogar fast schon wieder ein bisschen Wettbewerb zwischen den Fonds. Also das macht echt Freude.
Ja, kann ich alles unterstreichen. Ich glaube, 23 war notwendig, dass alles mal ein bisschen sich langsamer entwickelt hat. Und jetzt Anfang 24 auch bei uns der Dealflow angezogen. Interessante Teams sind draußen. Und da viele VCs eben 23 langsam investiert haben, ja, schaben jetzt alle mit den Hufen.
Aber das heißt so, also wenn das Jahr so anfängt, müsste es ja eigentlich auch ein ganz gutes Jahr werden, wenn man jetzt nicht überhitzt, ne? Vielleicht dann hinten raus wieder mit bestimmten Themen.
Ja, ich glaube, so schnell wird man den Hype nicht mehr verfallen.
Ja, mal schauen. Also ich bin gespannt. Ich meine, ich hatte heute Morgen mal wieder so eine Diskussion mit einem AI-Startup, was gerne irgendwie Pre-Revenue und Pre-Product auf eine 12-Millionen-Bewertung raisen will. Ja, also schauen wir mal. Ja.
Und AI ist aber heute, ihr habt ja zwei Themen mitgebracht, AI ist heute nicht im Fokus, ne? Auch wenn es gerade die Szene wahrscheinlich insgesamt dominiert. Ne?
Ja, ich in den
Nee, in den beiden Deals, ja, vielleicht im letzteren, also im zweiten, was wir besprechen, ist sicherlich ein bisschen Machine Learning drin und ein bisschen AI, aber nicht so offensichtlich, ja.
Ja, also genau, die nennen sich KI-Spezialist, aber genau, ich wollte jetzt nicht die Debatte vorweggreifen. Mhm. Ich glaube, wir fangen erstmal mit dem ersten Thema an, ne? Wir haben ja eine ganz, ganz coole Reihenfolge und da habt ihr gesagt, das hat euch beide ganz schön getriggert, ne?
Ja, wer mag anfangen? Caro, ich übernehme diesmal die erste Gerne. Intro. Wir haben uns Greenlight angeschaut. Green, also wie grün, und Light mit L-Y-T-E, greenlight.tech. Muss dazu sagen, dass ich mich mit diesem Markt noch nicht so intensiv beschäftigt hatte. Habe ich jetzt aber im Zuge der Vorbereitung auf unseren Podcast. Greenlight ist ein Direct Air Capture Unternehmen. Das heißt, das zieht CO2 aus der Luft raus und hat eine 10,5 Millionen Runde, eine Seed-Runde gemacht, nachdem es letztes Jahr 2 Pre-Seed-Runden gemacht hat mit einmal 3,5 und einmal 4,5 Millionen. Und dieser gesamte Bereich DAT, also Direct Air Capture, und das zweite ist das Carbon Capture and Storage, CCS. Das ist ein echt interessanter Bereich und ich glaube, es lohnt sich, das in einem Podcast mal so ein bisschen zu analysieren.
Mhm, total. Ich hätte jetzt so von außen gedacht, dass die Bereiche aber auch relativ überlaufen sind. Ne? Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Einschätzung.
Ja, also was wir sehr spannend finden bei jetzt Greenlight ist zum einen, das Team ist wirklich bilderbuchmäßig. Der Dr. Peter Bär hat das 15 Jahre lang in der Uni entwickelt, diese Technologie. Das ist auch der USP sozusagen des Unternehmens und hat sich dann zusammengetan mit dem Florian Hillebrand, der schon sehr erfolgreich eine Software Company vorher aufgebaut hat mit Qualifies, und dem Niklas Friedrichsen. Das ist ein RWTH-Ingenieur und einer der Mitgründer von dem Metals Hub. Kennt man sicherlich oder kennt sicherlich auch der ein oder andere. Ist auch recht erfolgreich geworden. Das heißt, das ist eine sehr, sehr starke Mischung aus einerseits Wissenschaft, Forschung, aber auch Menschen, die komplexe Geschäftsmodelle in der Industrie schon zum Erfolg gebracht haben. Und die Company ist ja erst 22 gegründet worden und die sind tatsächlich auf der Timeline, ich hatte gestern Abend kurze Gelegenheit mit dem Florian, dem CEO, zu sprechen, sind die quasi ein Jahr vor ihrem eigentlichen Plan. Sowas hört man wirklich selten. Die hatten im April 22, glaube ich, angekündigt, dass sie die erste 100-Tonnen-Anlage entwickeln und haben das tatsächlich auch im Oktober 22 geschafft und haben jetzt, also bevor sie die Runde gemacht, schon 2 große Kooperationen unterschrieben. Einmal mit einem kanadischen Unternehmen und einmal mit einem Unternehmen aus Kenia und sagen, haben also quasi eine Pipeline mit einem 8-stelligen Volumen. Das ist schon echt irre für eine Company mit so einer komplexen Technologie, die erst so kurz am Start ist.
Ich glaube, Caro, komplexe Technologie ist ein gutes Stichwort. Wir versuchen mal den Hörern und Hörerinnen und Hörern so ein bisschen Direct Air Capture zu erklären, weil wir uns da reingearbeitet haben. Also es sind Anlagen, die mit sehr viel Energieaufwand CO2 aus der Luft filtern. Zurzeit gibt es weltweit erst 18 Anlagen. Kann möglich sein, dass die Marktdaten nicht hundertprozentig stimmen, können auch jetzt 20 sein. Und im Schnitt ziehen diese Anlagen etwa 10.000 Tonnen pro Jahr aus der Luft raus. Also 10.000 Tonnen pro Jahr pro Anlage. Die größte Anlage befindet sich zurzeit in Planung mit 1 Million Tonnen pro Jahr. Und da sieht man jetzt so die Differenz. Ja, die Greenlight hat die erste 100-Tonnen-Anlage, glaube ich, jetzt irgendwo installiert oder die läuft. Wenn man diesen gesamten Direct Air Capture Markt anschaut, dann geht man davon aus, dass etwa 980 Millionen Tonnen im Jahr 2050 rausgefiltert werden müssen, um eine Netto-Null-Emission zu erfüllen. Also größte Anlage, 1 Million, gerade in 1 Million Tonnen, gerade in der Planung, 980 Millionen Tonnen im Jahr 2050. So, das ist eine. Das ist also sehr noch steckt noch in den Kinderschuhen. Es ist sehr energieintensiv. Das heißt, es wird eigentlich mehr Energie reingesteckt, die wiederum auch CO2 erzeugt, als das, was an CO2 rausgefiltert wird. Also es ist zurzeit noch nicht so richtig balanciert und da setzt Greenlight an. Die haben die dritte Generation von Direct Air Capture entwickelt, die also weniger Energie verbraucht und auch noch ein paar andere Vorteile hat. Aber vielleicht, Caro, dazu von dir ein bisschen mehr.
Genau, einer der ersten Business Angels von Greenlight ist der Udo Jung, ein super erfahrener ehemaliger BCG-Kollege von mir, der unter anderem auch in C1 von dem Christian Vollmann, die machen da dieses grüne Methanol, investiert hat und der seit vielen Jahren die Chemieindustrie berät und das auch wirklich tief versteht. Und wie er das heute Morgen mir, einer schnöden BWLerin, erklärt hat, ist wie folgt. Das Besondere in dieser Technologie ist, dass diese beiden wesentlichen Prozessschritte, also eine, das, was gerade Olaf erklärt hat, nämlich das CO2 aus der Luft zu filtern, die Absorption, getrennt ist und entkoppelt ist von diesem zweiten wesentlichen Schritt, nämlich der Desorption. Und die Adsorption, die kann letztendlich 24/7 laufen. Das ist komplett losgelöst und man kann dann eben den zweiten Prozessschritt, der heute so stark in der Kritik steht, weil er eben so viel Energie benötigt, aufgrund hoher Temperaturen und einem hohen Druck. Und dieses Verfahren von Greenlight kommt mit deutlich geringerer Temperatur und einem geringeren Druck aus und braucht deswegen einfach mehr, deutlich weniger Energie. Und somit werden die es wohl, wenn alles so läuft, wie sie sich das vorstellen, relativ schnell auf diesen gezielten CO2-Preis von unter 150 Euro kommen. Die heutigen Verfahren, die im Einsatz sind, also beispielsweise von diesem Zürcher Unternehmen Climeworks, die liegen alle so bei einem CO2-Preis von 600 bis 1000 Euro.
Wow.
Und das ist genau das, was Olaf, ganz genau, ne? Also das ist, da sind wir noch sehr, 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 sehr weit weg von dem Zielwert. Und das ist also jetzt eine Technologie und ein Verfahren, was patentiert ist, was eben dadurch, durch diesen geringeren Energieverbrauch in der Desorption, einen echten USP hat.
Wenn man sich aber jetzt eure Zahlen mal anhört, dann klingt es ja eigentlich so, dass, also erstmal ist es ja ein bisschen alternativlos, ne? Also wir brauchen ja irgendeine Technologie in dieser Richtung und jetzt müsste man die doch eigentlich hier als eine der Chancen begreifen und sagen, wenn Kapital das Problem wäre, hinterher müsste man doch eigentlich da viel Kapital draufwerfen, damit es schneller geht, oder?
Genau so ist das.
Absolut. Jan, ich erinnere mich an unseren, ich glaube, war das Jahresrückblick und so ein bisschen diesen Podcast. Da kamen wir auf ein paar Cases zu sprechen, die nicht unbedingt Venture Cases sind, weil sie zwar notwendig sind, aber sie nicht unbedingt einen, ja, prognostizierbaren Revenue Stream mit sich bringen. Und das war auch meine erste Frage. Womit machen die denn die Umsatz? Weil irgendeiner muss es ja kaufen. So, jetzt zieht man CO2 aus der Luft. Man kann das in der Erde lagern, ablagern, in Beton. Greenlight spricht davon, dass sie auch Wasserstoff dadurch produzieren können. Mhm. Aber wir haben keine Zahlen gefunden, wie viel und ob man daraus einen Revenue Stream machen kann. Die normalen Direct Air Capture Unternehmen haben im Endeffekt so 2-3 Revenue Streams. Das abgeschiedene CO2 kann man verkaufen, aber das reicht bei weitem nicht aus, um das irgendwie profitabel zu bekommen. Dann gibt es eben diesen Kompensationsmarkt, also CO2-Zertifikate. Dementsprechend, also Unternehmen wie Microsoft, Chevron oder auch andere investieren deshalb auch in diesen Bereich. Und es gibt politische, also Subventionen von Governance, also von Regierungen, von Staaten und wahrscheinlich eben auch von NGOs. Das heißt, der Revenue Stream, für mich hat er sich noch nicht 100% erschlossen, wie eine Greenlight mit, sagen wir mal, wachsenden Kapazitäten immer mehr Revenue machen will und welchen.
Und Subventionen, vielleicht mal ganz grundsätzlich, sind ja wahrscheinlich für VCs jetzt auch nicht ein dauerhafter Case, wo man rein investiert, oder? Also wenn jetzt, ich meine, die Subventionslage wahrscheinlich momentan ist gar nicht so schlecht, vermute ich mal, aber ist nicht planbar, oder?
Nee, also das ist auch, glaube ich, grundsätzlich das, wo man wahnsinnig aufpassen muss, dass man nicht in Geschäftsmodelle investiert, die nur deshalb wirtschaftlich sinnvoll sind, weil sie subventioniert werden. Ne? Also das muss schon im freien Markt ein Product Market Fit geben. Also ich habe das so verstanden, Olaf, was jetzt quasi die Revenue Streams von Greenlight angeht, das kann eigentlich in die folgende Richtung gehen. Das eine ist, die haben jetzt heute diese Technologie entwickelt und Prototypen dazu entwickelt und bei so einer Kooperation mit Deep Sky in Kanada stellen die letztendlich die Technologie in Form einer Lizenz zur Verfügung. Und durch die Prototypen können sie eben auch Umsätze aus so einer Art Projektgeschäft ziehen. So. Und wahrscheinlich ist es so, dass, ich sag mal, bei diesen ganz großen Anlagen, die man sich vorstellen kann, in Südamerika, in Afrika, in Kanada, wird jetzt ein Unternehmen wie Greenlight nicht selbst die Anlage entwickeln, betreiben und selbst die Zertifikate verkaufen, so wie das Deep Sky macht. Was aber vorstellbar ist, dass die für Mittelständler, also sei es jetzt irgendwie Bierproduzenten, da wird sehr viel CO2 produziert oder andere, sagen wir mal, CO2-intensive Industrien, beispielsweise in Deutschland, kleinere Anlagen selbst bauen und betreiben, weil eben auch die Technologie, die sie dort entwickelt haben, auch besonders effizient bei kleineren Anlagen funktionieren kann.
Und ist das aber hinterher ein Modell? Olaf sagt ja gerade, sind es VC-Cases oder nicht? Wenn man jetzt Anlagen baut für andere, ist das hinterher ein Modell, wo man als VC reingehen würde? Oder ist das zu CapEx und ich weiß nicht, auch zu langfristig hinterher? Also
ja, da fehlen uns sicherlich ein paar Datenpunkte jetzt bei der Recherche und auch bei der Analyse von diesem Investment. Generell denke ich positiv und gehe erstmal davon aus, dass meine oder unsere Kollegen, die dort investiert haben, also einmal Earlybird X und dann auch Partech, dass sie genau wissen, was sie tun.
Und auch der Green Generation Fund, glaube ich, ne? Habe ich auch gesehen, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Waren einige. Dass die also genau hingeschaut haben und auch wissen, wie das Unternehmen immer zu soliden Revenue Streams kommt. Für mich erschließt sich das hundertprozentig noch nicht. Ich weiß nicht, ob Lizenzierung irgendwie der Weg ist, insbesondere bei kleinen Anlagen. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass eben zurzeit es so bei 10.000 Tonnen im Jahr liegt. Das ist Tropfen auf einen heißen Stein, verdunstet sofort. Und es müssen also große Anlagen sein und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Lizenzierung da die Lösung ist, um eben auch wirklich gute Revenues zu kommen. Und dieses Direct Air Capturing steht eben nicht im Wettbewerb. Ich glaube, wo noch mehr Direct Revenues mit Unternehmen gemacht wird, ist eben das direkte Capturing in Produktionsprozess, also das CCS, was eben eingesetzt wird, wenn du, was weiß ich, eine Aluminiumhütte hast oder sonst was, wo du eben diese Anlagen direkt einsetzt, damit eben CO2 gar nicht erst von dir in die Atmosphäre gepumpt wird.
Also ich hätte jetzt einfach gedacht, weil der Markt so ein Produkt braucht, dass das und weil der Druck da irgendwie auf diesen Bereich so groß wird, dass man dann irgendwann auch auf jeden Fall ein Geschäftsmodell findet, was sich tragen kann. Also das wäre jetzt so meine naive Vorstellung bei sowas.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass die Investoren dem Team das auch einfach zutrauen, auf Basis der bisherigen Erfolge, die sie vorher als Entrepreneure geschafft haben, dass sie dort Use Cases finden. Ja, also wir haben noch gar nicht gesprochen, so dieses ganze Thema E-Fuels, ne, und Aviation Fuel ist ja zum Beispiel auch so ein Bereich, wo gerade unfassbar investiert wird, wo natürlich auch so eine Technologie unheimlich hilfreich wäre im Einsatz. Und da sind wahrscheinlich nochmal ganz andere Margen erzielbar als jetzt, sagen wir mal, in diesem reinen Private Carbon Credit Markt, ne, der ja auch so ein leicht shady auch ist, jetzt nicht in Bezug auf die Technologie von Greenlight, sondern einfach irgendwie, ne, Mangrovenwälder, die schon dreimal verkauft wurden.
Weil er so intransparent ist, ne?
Weil er so intransparent ist, klar, da ist passiert auch eine Menge in Richtung Audit und Verifizierung aktuell, aber das ist immer noch so ein Markt, das machen alle VCs, glaube ich, gerade einen großen Bogen drumrum. Aber wenn wir jetzt in solche E-Fuel, Aviation Fuel Cases gehen, dann ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Größe des Marktes und ganz andere Marge verdienbar an der Stelle.
Und man muss eben gucken wahrscheinlich, ob es zu Vorlaufzeiten passt hinterher, ne? Weil es kann schon sein, das dauert länger. Oder du sagst Early Bird X, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es wäre der normale Early Bird Fonds. Aber wahrscheinlich ist es von der Laufzeit auch egal, ne? Also hinterher sind es 7 bis 10 Jahre vermutlich, ne? Die Laufzeiten dann sind.
Ja, das weißt du zum Anfang nie, ne? Also es gibt so einen Durchschnittswert. Enterprise Software liegt zurzeit Initial Investment in der Seed Phase bis zum Exit so bei 10 Jahren. Anfang der 2000er lag es noch bei 7 Jahren. Es dauert alles etwas länger. Und wenn du so ein Deep Tech Unternehmen hast, was auch noch Asset Heavy ist, dann kann das noch ein bisschen länger dauern. Aber davon würde ich mich jetzt als VC auch nicht hemmen oder motivieren lassen, wie lange das dauert. Wenn das ein gutes Investment ist und das wächst und es Wertzuwachs haben wird, allein durch das Marktwachstum, durch die verteidigbare Technologie, die haben, dann kann das super spannend sein. Das Einzige, was ich wirklich nicht sagen kann, ist, wie sind die Revenue Streams? Ne? Womit machen die Umsatz, und zwar nachhaltigen Umsatz, nicht über Subventionen?
Und vielleicht nochmal ganz kurz als Abschlussbemerkung, Olaf. Hendrik Brandes wird ja hier zitiert auch, ne, von Early Bird in der Pressemeldung. Ja, der ist ja jetzt auch hier Teil von unserem Investment- und Exit-Komitee, von dem Expertenrat, hat mit Daniel Wild neulich hier seine erste Aufnahme gehabt. Und da haben wir über dich gesprochen, weil ich gesagt habe, naja, du hast ja auch schon mal gesagt, Branchenveteran, und der Hendrik ist ja auch schon unglaublich lange dabei, ne? Also, ihr kennt euch wahrscheinlich, vermute ich mal, ganz gut, ne?
Ja, wir kennen uns sehr gut und laufen uns seit 99 immer über den Weg.
Ja, cool.
Dito.
Und ich finde super, dass Hendrik immer noch mit Volldampf dabei ist.
Ja, aber Caro, dir wollte ich ja jetzt nicht zu nahe treten. Bei dir hatte ich extra, also ich hatte mich auf diesen Punkt vorbereitet, habe extra nochmal geguckt, weil du warst ja vorher dann doch eine ganze Reihe, auch glaube ich bei BCG war das, ne? Weil Olaf hat, wenn ich es richtig weiß, können wir bei Olaf anstoßen demnächst auf sein 25-jähriges Dienstjubiläum.
Wahnsinn. Ja, nicht schlecht.
Ja. Genau. Dieses Jahr im März, ja.
Wollt ihr nicht zu nahe treten, Caro, an der Stelle, ne?
Nee, da, ich hab noch ein paar Jahre, aber so viele sind das nicht, um auf die 25 zu kommen, ne?
Okay. Genau. Das heißt, die Branche wird erwachsen, das ist doch gut, ja. dann gehen wir zum nächsten Thema. Ihr habt ein zweites Thema mitgebracht. Ich habe ja vorhin schon so ein bisschen kokettiert, ist nicht richtig KI, weil ich aber auch vielleicht als Erklärung, ich hatte noch mir aufgemacht, die haben eine Tochterfirma und die klingt sehr, ich will jetzt nicht sagen altbacken, aber bin mal gespannt, wie ihr drauf guckt. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es ein reines KI-Unternehmen ist, auch wenn sie KI irgendwie so ein bisschen im Namen mittragen.
Ja? Also wir sprechen über das Unternehmen Eis, mit Doppel-Y geschrieben, aber sicherlich abgeleitet von den Augen. Ein Unternehmen aus Österreich, was 2013 gegründet wurde und jetzt übernommen wurde von einem, wie wir es vorhin gesagt haben, Olaf, echten Hidden Champion aus dem Ländle, nämlich der Vector Software GmbH. Ein riesiges Unternehmen mit fast 1 Milliarde Umsatz. Also kennt man nicht, ist auch schon 88 gegründet worden, immer noch in Eigentümerhand, knapp 4000 Mitarbeiter weltweit und entwickelt Technologie für die Automobilindustrie im Wesentlichen. Und so ist das, glaube ich, auch die Akquisition von Eis zu erklären. Die fokussieren sich auf Sensortechnologie und ADAS-Systeme, also Fahrassistenzsysteme, die dem teilautonomen und autonomen Fahren dienen.
Ich habe mir die gerade mal aufgemacht hier, Vector, gibt einen Wikipedia-Artikel zu denen. Ich hatte mir die vorher nicht angeguckt, weil ich die, also ich hatte die eher so unter, was ich im normalen Mittelstand der verbucht, das klingt ja echt krass, ja.
Ja, ich genauso erstaunt war ich auch, als ich reingeschaut habe. Ich habe die noch nie gehört, also muss ich zu meiner Schande gestehen, weil wenn wir über deutsche mögliche Käufer von Tech-Unternehmen sprechen, dann sprechen wir über Software AG, SAP, Bosch. Aber die Vector AG, Vector GmbH, Vector Informatik GmbH, unglaublich. Also auch wenn man sich die Bilanzen anschaut, Umsatzwachstum, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber es scheint eines der gesündesten Unternehmen Deutschlands zu sein.
Ach wow.
Die 22 haben die 930 Millionen Umsatz gemacht und einen Gewinn von 250 Millionen. Und die wachsen vom Gewinn und vom Umsatz identisch, irgendwie so um die 20% jedes Jahr. Und, was die Caro eben schon gesagt hat, kommen aus dem Ländle, so ein richtiger, also könnte man sagen, so Zulieferer, aber eben nicht für, was weiß ich, Bremsbeläge, sondern ich glaube, die ganzen Automobilhersteller, wenn die Sensortechnik haben wollen oder Datentechnik für ihre Fahrzeuge, dann kommt dort die Vector Informatik GmbH ins Spiel. Und dass die Eis gekauft haben, macht, wenn man sich das Produktportfolio anschaut, von der Vector absolut Sinn. Dadurch, dass wir nicht wissen, wie viel Umsatz die Eis gemacht hat, gehen wir mal davon aus, dass es sich hier auch so ein bisschen so ein Acquihire handelt. Womit hat die Eis eigentlich angefangen? Die haben angefangen mit, sagen wir mal, Kamerasystemen für ÖPNV und für die Bahn. Wirklich ganz einfach. Ein Kamerasystem, was einem sagt, sind alle eingestiegen oder habe ich im toten Winkel noch irgendwelche Passagiere, die quasi in der Tür hängen. Und aus diesem ersten Produkt oder Ansatz haben die immer weiter Systeme entwickelt und dann eben auch in Richtung Autonomous Driving ihre Sensordaten dann auch mit KI aufgefrischt. Und ich habe aber keine Ahnung, wie viel Umsatz die machen, ob die wirklich mit OEMs, also mit Automobilherstellern schon Verträge haben, kann ich mir fast nicht vorstellen. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass ich schon ein bisschen Konsolidierung in diesem ganzen Computer Vision Markt für Automotive und Autonomous Driving ein bisschen Konsolidierung zu erkennen ist.
Weil das Unternehmen ist noch relativ klein. Ich habe jetzt mal geguckt bei Crunchbase und so weiter und auch im Handelsregister. Ich habe versucht rauszubekommen, ob es da Finanzierungsrunden gab und vielleicht auch eine Folgefinanzierung nicht stattgefunden hat. Aber kann man überhaupt nicht identifizieren. Ne? Das heißt, es kann durchaus sein, die haben auch, also Eis hat auch aus einer Position der Stärke heraus verhandelt. Weiß man einfach nicht. Ne?
Das weiß man nicht. Das kann sein, dass das bootstrapped ist und innerhalb des ersten Jahres profitabel war, weil die vielleicht direkt erste Kunden hatten. Aber wenn man jetzt so ein bisschen recherchiert, findet man jetzt auch nicht wirklich Kundennamen in dem Sinne. Man sieht, dass Vector und Eis auch schon vor einigen Jahren eine Kooperation eingegangen sind. Und Vector ist, finde ich, auch sehr, sehr spannend. Also die sind schon seit vielen Jahren auch erfolgreich als Venture-Investor beziehungsweise als Kooperationspartner von unterschiedlichen Startups. Und die Übernahme von Eis war auch gar nicht das erste. Die haben also 2023 bereits ein anderes Unternehmen übernommen. Die Base Labs aus Chemnitz, die sich im Bereich Sensor Fusion Technologies sozusagen getümmelt hat. Wenn man auf die Website geht, hat man auch das Gefühl, könnte eine ähnliche Richtung Acquihire, wie es Olaf gerade beschrieben hat, gewesen sein. Also vielleicht eine tolle Technologie, aber mangelnder Marktzugang. Und jetzt ist natürlich eine Vector, die seit 88 im Markt unterwegs ist und wahrscheinlich das Who is Who der Automobilhersteller und Automobilzulieferer als Kunden hat, in einer sensationell guten Lage. sollte jetzt ICE eine tolle Technologie entwickelt haben, die dort eben auch zu platzieren und wahrscheinlich auch zu einem anderen Preispunkt zu platzieren und die eigenen Lösungen dann entsprechend besser zu machen.
Und zum Thema Profitabilität, ich habe eingangs ja gesagt, es gibt eine Tochterfirma bei ICE, eine 100%ige Tochterfirma, die, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, die heißt TB Traxler, TBT, und die, wenn ich es richtig verstehe, ist das ein Beratungsunternehmen. Das heißt, die haben hier irgendwie als Zielgruppen haben die Industrie, Bahnsicherheitstechnik, Verkehrssicherheitstechnik und allgemeine Sicherheitstechnik und sagen halt eben, sie kommen aus dieser Branche, bringen da sehr viel Expertise mit und sind aber als Beratung aufgestellt. Vielleicht hat man so eben auch eine Zweigleisigkeit hinbekommen, ne?
Nee, ich glaube, das ist ganz häufig eine Diskussion, die wir mit vielen B2B-Software-Startups haben, dass so viele dieser Produkte eigentlich wahnsinnig beratungsintensiv sind. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, man kann deutlich schneller Umsätze erzielen, indem man eine Beratung macht und aus dem, ich sag mal, Stück Software letztendlich eine Individualsoftware macht und das anpasst an die Kundenbedürfnisse. Aber es ist dann unheimlich schwer, dann aus so einer Positionierung so ein Unternehmen zu werden wie Vector, die anscheinend, also die kriegen ja eine Milliarde Umsatz nur hin, weil die auch skalierbare Softwareprodukte haben.
Ja. Hier war mir nicht ganz klar bei den beiden Unternehmen, welches sogar zuerst da war. Ne? Ich habe gesagt, ICE ist die Mutter, aber ICE, habe ich gesehen, ist 2016 gegründet. Die ersten Daten bei TB Traxler sind sogar aus 2015 auf der Seite. Also vielleicht ist es sogar andersrum, dass da quasi irgendwie so ein Produkt aus der Beratung heraus entstanden ist. Kann man jetzt auch nur mutmaßen. Ne?
Ja, man hat eigentlich beide Richtungen gibt es. Ne? Man startet irgendwie in einer Beratung für irgendwas und erkennt, das ist eigentlich mal das Gleiche, was ich berate. Lass uns doch daraus ein Produkt bauen. Dann gibt es aber auch Situationen, dass man versucht, ein Produkt oder Technologie in den Markt zu bringen und der Vertriebsprozess und der Rollout-Prozess ist so komplex, dass es und auch so schwierig, überhaupt Kunden zu bekommen, dass man irgendwann dann in der Beratung endet und mehr Beratungsumsätze macht als Produktumsätze. Mhm. Ja, man weiß nicht, was es ist und auch wie viel Umsatz die ICE oder auch die Tochtergesellschaft oder konsolidiert in Richtung Beratung oder fürs Produkt zustande gekommen ist. Das wäre jetzt mutmaßen. Auf jeden Fall für Vector macht es Sinn. Und die vielen, vielen Computer Vision Startups, die wir in den letzten 5, 7 Jahren gesehen haben, die insbesondere so ein Autonomous Driving Fuß fassen wollten, das wird verdammt schwer. Konnte man schon vor ein paar Jahren erkennen, weil die großen OEMs selber, das sind Volkswagen oder BMW oder andere sind, selber forschen, große Teams aufgebaut haben, sehr viel Geld in die Hand genommen haben, auch internationale Teams aufgebaut haben, nicht nur in Deutschland, auch im Valley. Und das ist schon sehr, sehr fragmentiert und da macht ein bisschen Konsolidierung absolut Sinn.
Wobei dann ja trotzdem so eine, wenn man es als junges Unternehmen schafft, so eine Vector als Kunden zu gewinnen, ist ja eigentlich so ein halber Jackpot im Lotto schon, ne?
Ja, auf jeden Fall ist es ein guter Exit.
Was natürlich spannend ist, ist dieser Markt. Ne? Also wenn man sich mit diesem ADAS-Markt mal auseinandersetzt, da tummeln sich ja auf der einen Seite, wie Olaf gerade sagte, die Automobilhersteller selbst, aber natürlich auch die großen Zulieferer haben richtig große Geschäfte da entwickelt im Bereich ADAS, sei es jetzt ein Bosch, ein Continental oder auch ein ZF. Dann tummeln sich da die ganzen asiatischen Technologieunternehmen, nicht zuletzt irgendwie Huawei, und haben da unheimlich viel Geld in die Hand genommen, um das zu entwickeln. Und ich glaube, es gibt allein im ADAS-Bereich 152 Startups. Da sind manche mit über 400 Millionen finanziert. Die allermeisten USA und China, by the way. Und das ist also ein Markt, der zwar groß ist. Ich glaube, 2021 war der ADAS-Markt 15 Milliarden schwer, soll auf 35 Milliarden bis 2025 aufwachsen. Aber man hat es hier schon mit, ich sag mal, sehr mächtigen Spielern mit tiefen Taschen zu tun, die heute natürlich auch schon Technologie und oder Teile an große Autohersteller liefern. Ne? Und die Kernfrage ist und bleibt, werden denn bald all unsere Fahrzeuge voll autonom fahren? Bleibt es bei Assistenzsystemen? Wie viel Software, wie viel Sensoren, wie viel Kameras werden in diesen Autos noch verbaut und kann denn eigentlich ein Auto diese ganze Rechenleistung prozessieren, die man braucht, um all diese Dinge rund um das Auto zu erkennen?
Total spannend. Ich wollte noch mal ganz kurz zum Schluss eine letzte Frage wollte ich noch aufwerfen, und zwar in der Pressemeldung oder in dem Artikel war zu lesen, mehrheitlich übernommen 96,16%. Das fand ich so eine merkwürdige Zahl. Wollte euch einmal nur mal fragen, ob ihr euch die erschließen könnt oder ob das reine Willkür sein kann auch. Also ich hätte jetzt gesagt, man übernimmt eigentlich 100% und hat dann irgendwie eine Earnout-Phase, aber jetzt hier ist es so ein bisschen so ein komischer Betrag oder ein komischer Wert.
Ja, es ist mir auch aufgefallen. Ich habe keine Antwort darauf. Nee. Erschließt sich mir nicht.
Ist aber jetzt kein typischer Hebel, der da eben, also es hätte ja sein können, es ist irgendein Mechanismus dahinter, den man vielleicht nochmal erklären muss. Aber
nee, konsolidieren müssen sie es mit, ja. Und verstehe nicht, warum man da nicht dann 100% macht. Aber es wird einen Grund geben.
Okay, cool. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir denn was Wichtiges vergessen? Also ich fand, das waren zwei super Themen. Eis, vielleicht haben wir gar nicht gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ne? Wahrscheinlich muss man trotzdem wirklich gratulieren. Ne? Ein Exit ist ein Exit.
Absolut. Ja, klar. Absolut. Ja. Und ja, hoffen wir mal, dass das Team was Neues entwickelt und dann sollen sie sich bitte melden.
Ja. Und wie heißt der hier? Vector Software, die behalten wir mal im Blick. Ich finde das ja wirklich spannend. Das ist eigentlich die Entdeckung des Tages, kann man fast sagen. Ne?
Absolut. Finden wir auch.
Ja, also einmal die Vector Software, aber wenn ich mir die beiden Themen nochmal anschaue, über die wir gesprochen haben, dieses gesamte Direct Air Capture, also kann ich nur jedem, der es jetzt hier hört, empfehlen, googelt das mal, schaut euch mal ein paar YouTube-Videos an, wie diese Anlagen aussehen, was die Anlagen machen, aber wie viele Anlagen wir auch wirklich brauchen, damit das CO2 wirklich weniger wird in der Atmosphäre. Da ist wirklich ist noch ein langer Weg dahin.
Aber es ist Hoffnung dann, ne? Das ist ja auch schön. Ja, also die Lösungen sind in Greifweite.
Hm? Und es ist doch genial, dass Teams aus Deutschland, Europa da hier die federführende Technologie entwickelt haben, damit das irgendwann bezahlbar wird. Ich finde das der Hammer.
Das wäre echt super. Cool. Dann ja, euch beiden ganz, ganz lieben Dank und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
Ebenso. Danke. Vielen Dank.
Ja, cool. Bis dahin, ne? Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Olaf Jacobi
und Caro Garboy
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.